Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Der war schon mal da, wenn ich mich recht erinnere. Ingo Isemann, Spezialist für Immobilienfinanzierungen. Hallo Ingo.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
Vielleicht stellst du dich einfach ganz kurz in ein paar Sätzen selber vor. Kriegst du sicherlich besser hin als ich.
Ja gut, mein Name ist Ingo Isemann, das hast du ja gerade schon gesagt. Ich bin der Leiter der Honescom Finanzierungsabteilung und darf mich um Immobilienfinanzierungen kümmern, darf Kunden dabei unterstützen, eine passende Immobilienfinanzierung zu finden.
Ja, wie lange machst du das Ganze schon?
Im Immobilienbereich bin ich jetzt seit 24 Jahren unterwegs.
Von Anfang an selbstständig oder wie bist du?
Genau, ich bin also nach meiner Ausbildung bei der Sparkasse, da habe ich noch 2 Jahre dort festgearbeitet als Berater und habe mich dann dazu entschlossen, in die Selbstständigkeit zu gehen und bin nach und nach in die Immobilienfinanzierungsbranche gerutscht.
Ja, wir arbeiten auch zusammen beim Thema Immobilienfinanzierung. Also wenn wir Kunden haben, die einen Kaufwunsch haben und ein Objekt gefunden haben und wo es dann um die konkrete Finanzierung geht, da holen wir dich häufig mit dazu. Und Ziel ist heute wirklich so das Thema, wie sollte eine perfekte Immobilienfinanzierung ablaufen? Was sollte ich tun, bevor ich das Projekt konkret starte? Also was sollte ich vielleicht kurz geklärt oder kurz nochmal Abriss, was sollte geklärt sein, bevor ich mich auf Objektsuche begebe? Und dann, welche Unterlagen braucht man? Welche Unterlagen braucht ein Selbstständiger? Welche ein Angestellter? Aber dann auch noch einen Schritt weiter, wenn die Finanzierung steht, wie sind die Abläufe dann? Dass man mal so einen Blick vor Augen hat, wie ist so ein konkreter Ablauf sinnvollerweise, worauf sollte ich achten, damit das Ganze reibungslos funktioniert. Weil wir haben es ja auch erlebt mit unseren eigenen Kunden, dass auch manchmal Thema Zuverlässigkeit eine Rolle spielt. Wie viel Professionalität strahle ich bei einem Makler, bei einer Maklerin aus, um dann auch wirklich den Zuschlag fürs Objekt zu kriegen, vielleicht sogar für ein paar tausend Euro weniger als das höchste Angebot, weil man dort halt merkt, okay, das läuft einfach reibungslos. Das wäre heute oder ist das Ziel für die Folge heute. Und ja, können wir ja konkret reinstarten. Und die erste Frage, die mich dort beschäftigen würde als Kunde ist oder als konkreter Interessent, ich habe jetzt vor oder kann mir vorstellen, ein Objekt zu kaufen. Was sollte ich geklärt haben, bevor ich auf Objektsuche gehe? Also es wäre ja nochmal, also im Prinzip kommen wir ja immer, wenn ein Kunde von uns kommt, ist das schon geklärt in der Regel. Aber jetzt nochmal zum Takeaway. Was sollte ich klären, bevor ich mich auf Objektsuche begebe, damit das Ganze dann auch sinnvoll angegangen werden kann?
Das ist eine ganz berechtigte und auch wichtige Frage, die sich jeder Kaufinteressent stellen sollte. Wir bekommen regelmäßig Finanzierungsanfragen, wo der Kunde uns fragt, rechnet uns doch mal aus, was wir uns leisten können. Und ich denke, das ist oft am Markt noch normal, dass Kunden sich von der Bank ausrechnen lassen möchten, was sie sich leisten können. Unser Vorschlag ist dann, dort anders ranzugehen, sondern einfach mal zu gucken, okay, lieber Kunde, was möchtest du dir denn überhaupt leisten? Was für Bedingungen sollte deine Finanzierung haben, wenn du sie dir selber backen könntest? Welche Lebensereignisse gibt es vielleicht noch, die du planst oder die du heute auch schon kennst, die mit berücksichtigt werden sollten? Und dann geht man in die Analyse. Das heißt, man guckt sich an, okay, was ist eigentlich das, was den Kunden bewegt? Was möchte er sich denn leisten? Was passt in sein Leben jetzt und auch in der Zukunft? Und dann bringt man das in den Abgleich mit den Ressourcen, die der Kunde hat und guckt dann, okay, was kann der Kunde sich leisten? Und im optimalen Fall können wir dann nach so einem Gespräch dem Kunden einen sogenannten Finanzierungspass ausstellen. Das heißt, der Kunde bekommt dann eine Zusage, eine Pauschalzusage bis zu einem Betrag X. Und wenn er dann zu einem Besichtigungstermin geht, in der Größenordnung, wie er sich vorstellt oder die er sich leisten möchte, kann er die dann direkt vorlegen, dass der Makler oder auch der Verkäufer schon weiß, okay, hier gibt es eine grobe Vorprüfung und der Kunde oder der Kaufinteressent ist in der Lage, den Kaufpreis auch zu finanzieren. Wichtig ist natürlich immer zu wissen, so ein Finanzierungspass ist natürlich keine endgültige Finanzierungszusage, weil neben der Bonitätsprüfung, also sprich die Prüfung der Einnahmen- und Ausgabensituation und der Vermögenswerte, gehört natürlich auch noch die Prüfung des Objekts dazu.
Also wichtig ist, glaube ich, bei dem Finanzierungspass, so nehme ich das wahr, dass es wirklich auch darum geht, die Makler, Maklerinnen, die fragen ja teilweise auch danach, dass da wirklich nach außen ausgestrahlt wird, ich bin gut aufgestellt. Habe mich schon mit dem Thema gekümmert und bin jetzt nicht bei der Objektbesichtigung und beschäftige mich zum ersten Mal damit, wie will ich da eine Finanzierung auf die Beine stellen. Rechtlich bindend
Genau.
ist das Ganze nicht.
Genau, richtig bin ist das nicht. Trotzdem ist es auf der einen Seite ein gutes Gefühl für denjenigen, der als Käufer ja auftritt, dass er weiß, ist es grundsätzlich geprüft und ich als Käufer bin für diesen Kaufpreis auch gut und dementsprechend mit breiter Brust kann er auch zu so einem Termin hingehen und der Makler oder der Verkäufer merkt auch schon, okay, da sind im Vorfeld Gespräche geführt worden und es macht natürlich auch im Nachhinein die Finanzierungsanfrage einfach schneller. Das heißt, wenn der Kunde sich dann wirklich dafür interessiert und sagt, ich würde diese Immobilie gerne kaufen und es gibt noch andere Interessenten, dann ist oft Schnelligkeit gefragt und wenn ein Kunde bereits vorgeprüft ist, dann geht es zwangsläufig schneller, wenn wir die Finanzierungsstruktur bereits kennen und im Prinzip nur noch das Objekt ergänzen müssen.
Ja, vor allem hast du ja den Kunden dann auch schon mal gesehen und hast die Daten da. Alle Seiten wissen, kennen schon mal die Zusammenarbeit miteinander, ist ein Stück weit geklärt. Und dann geht es, wie du gesagt hast, dann wirklich nur noch um das konkrete Objekt.
Korrekt.
Das wäre jetzt, kriege ich sowas auch, wenn ich, also gibt ja verschiedene Wege, sich um eine Finanzierung zu kümmern. Das eine ist zum Beispiel, ich arbeite mit einem Finanzierungsmakler zusammen, mit dir zum Beispiel. Was gibt es noch für Wege?
Naja, ich kann natürlich mit meiner Hausbank sprechen und auch die können mir im Grundsatz her eine Pauschalzusage ausstellen. Wege gibt es viele. Vom Grundsatz her ist immer die Frage, was der Kunde möchte. So, und wir wollen halt nicht nur nach dem billigsten Zins irgendwo am Markt schauen und was der Kunde sich leisten kann, sondern wir wollen halt wirklich das, was der Kunde oder was den Kunden bewegt, in Einklang bringen mit dem, was er sich leisten kann und auch leisten möchte. Dementsprechend ist logischerweise ein Finanzmakler ein bisschen breiter aufgestellt, weil er in dem Augenblick auch eine breitere Auswahl an Banken hat und nicht nur wie bei der Hausbank, den Bauchladen der Hausbank zur Verfügung hat.
Alles klar, also ich habe quasi vorab geklärt, wie viel kann ich mir leisten. Wichtig ist, die allerwichtigste Frage, will ich überhaupt wirklich eine Immobilie haben? Und vielleicht auch dort nicht, was kann ich mir leisten, sondern was möchte ich mir leisten, dass ich noch, ich sag mal, andere Wünsche im Leben realisieren kann. Wenn ich sag mal, bis ans Maximum gehe, habe ich halt in anderen Bereichen Einschränkungen gegebenenfalls, bin vielleicht auch gewissen Lebensrisiken größer exponiert. Und dann, also, das ist meine Erfahrung. Der Finanzplan macht natürlich vorneweg, das kann ich nur jedem mitgeben. Man sollte erst die Finanzplanung aufstellen und dann auf die Objektsuche gehen. Das bedeutet Zielplanung, was möchte ich? Nicht nur hinsichtlich Immobilie, kann ja zum Beispiel sein, wenn ich nochmal einen Jobwechsel mir vorstellen kann in den nächsten Jahren und das mit einem örtlichen Wechsel verbunden wäre, wäre jetzt vielleicht eine Immobilie nicht ganz hilfreich, die an einem Ort gebunden ist. Und auch bei der Budgetplanung, wenn ich noch vorhabe, 3 Kinder zu bekommen und das finanziell nicht berücksichtige, sondern die Immobilie vom Preis her so auslege, dass ich mir es leisten kann, ohne zusätzliche Ausbildungskosten von den Kindern, kann später auch zu Problemen führen. Das heißt, eine sinnvolle Vorstellung davon, was ich für die nächsten Jahre vorhabe, sollte ein Stück weit gegeben sein oder halt durch den Kauf trotzdem noch so flexibel zu sein, wenn ich nicht alles jetzt schon weiß, dass ich noch gegebenenfalls reagieren kann.
Genau. Und das ist oft das Problem, was wir im Finanzierungsmarkt feststellen, dass Kunden oft denken, dass sie eine Finanzierung sowieso nicht richtig durchblicken können und deswegen sich oft nur auf der Oberfläche bewegen. Ja, und dann spricht man davon, man hätte gerne Sondertilgung oder einen billigen Zins oder auch eine monatliche Rate von X. Aber letztendlich ist es genauso, wie du sagst. Es ist ja wichtig, die Finanzierung in den Einklang mit seinem Leben zu bringen, auch mit anderen Finanzen, mit seinem Beruf, auch mit vielleicht beruflichen Herausforderungen. Vielleicht steht irgendwann mal die Möglichkeit einer Selbstständigkeit an. Vielleicht wollen die Kinder studieren. Vielleicht ist es tatsächlich der Ortswechsel, so wie du das gerade auch gesagt hast. Es sind viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind in einer vernünftigen Finanzierungsplanung. Im optimalen Fall bringt der Kunde eine Finanzplanung mit. Dann weiß ich genau, was der Kunde umsetzen soll, welche Finanzierung zu seinem Leben passt. Wenn ein Kunde sowas noch nicht hat, dann ist es für uns natürlich schwierig, das komplette Leben mit zu berücksichtigen, weil wir eben keine Finanzplaner sind. Versuchen das natürlich so gut, wie wir das können, trotzdem dann mit zu berücksichtigen. Aber letztendlich gibt es so viele Möglichkeiten, wo wir auch aus der Erfahrung und auch mit Beispielen einfach liefern können, dass wirklich die unterschiedlichsten Finanzierungskonstrukte nachher zustande kommen, obwohl die ursprüngliche Vorstellung des Kunden eine völlig andere war, weil der Kunde einfach gar nicht die Möglichkeiten am Markt gekannt hat.
Ja, Von was für Möglichkeiten sprichst du dort?
Nehmen wir als Beispiel, es ist ein Kunde, der 50% Eigenkapital mitbringt, also er muss vom Kaufpreis nur die Hälfte finanzieren, dadurch bekommt er den günstigsten Zinssatz bei jeder Bank. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass das auch ein Kunde ist, der sehr gutes Geld verdient und nicht irgendwelche Besonderheiten hat, der kann sich im Prinzip jede Bank aussuchen. So, und der könnte rein theoretisch und auch praktisch sich einfach selber eine Bank im Internet aussuchen. So, dort in diesem Beispiel ist es aber so gewesen, dass wir den Kunden gefragt haben, naja, was gibt es denn für Herausforderungen in der Zukunft? Und da hat sich rauskristallisiert, dass dieser Kunde irgendwann die Möglichkeit hat, sich in eine Firma einzukaufen. Er wusste aber noch nicht genau, wann das passieren wird. Das kann in 3 Jahren sein, das kann in 5 Jahren sein, das kann in 10 Jahren sein. So, und dann haben wir die ursprüngliche Planung des Kunden. Der Kunde hat sich gewünscht, den billigsten Zins mit 10 Jahren Zinsfestbindung. Haben wir dann dementsprechend umgestrickt und haben mit dem Kunden ausgearbeitet, dass es von der strategischen Ausrichtung und von der Flexibilität sinnvoller ist, eine längere Zinsfestbindung einfach zu wählen, um, wenn er vielleicht in die Komplettselbstständigkeit gehen sollte, tatsächlich keine Problemstellung einer Anschlussfinanzierung hat. Und wir haben bewusst eine Bank gewählt, die auch problemlos eine sogenannte Kapitalbeschaffung zur Verfügung stellen kann. Das heißt, wenn er sich in eine Firma einkaufen möchte, dann wird er das Geld höchstwahrscheinlich nicht in der Ecke liegen haben und muss das vielleicht teuer über irgendwelche Darlehen organisieren. Und wenn man eine Bank vorher ausgesucht hat im Immobilienfinanzierungsbereich, die auf eine Immobilie einfach Geld zu Immobilienfinanzierungskonditionen zur Verfügung stellt, ohne dass das wohnwirtschaftlich verwendet werden muss, also nicht in die Immobilie investiert werden muss, dann hat das hier für den Kunden einen riesen Mehrwert gebracht und deswegen hat der Kunde sich für eine völlig andere Strategie entschieden, als er ursprünglich im Kopf hatte. Aber er kannte diese Möglichkeit einer Kapitalbeschaffung nicht. Und er war auch nicht bewusst, dass eine langfristige Zinsfestbindung, die natürlich auf dem Blatt Papier erstmal ein Stück weit teurer ist, hinten raus für ihn aber günstiger werden kann, als wenn er sich jetzt für 10 Jahre entscheidet und in eine Drucksituation kommt, wenn er sich nach 9 Jahren selbstständig machen kann und dann ziemlich sicher eine Herausforderung mit der Anschlussfinanzierung bekommen würde.
Ja, alles klar, habe ich verstanden. Und solche Individualfälle, die ist jetzt ein Beispiel, kommen immer wieder vor. Und da macht es dann einfach Sinn und das ist dann auch die wahrscheinlich der Unterschied zu, ich gehe zum Vergleichsportal oder zur Hausbank, dort habe ich halt nur eine Bank zur Auswahl oder beim Vergleichsportal fehlt mir halt die Beratung am Ende des Tages. Wobei aus Erfahrung heraus, wenn man eine Hausbank hat, die mit der man schon seit 10 Jahren zusammenarbeitet, sollte man auf jeden Fall die auch mal zumindest mit anfragen, damit man dort einen Vergleich hat. Das würde ich zumindest machen und dann kann man sich ja dann immer noch entscheiden. Also wichtig ist, ich weiß jetzt, ich will ein Objekt kaufen, ich kenne meinen finanziellen Rahmen. Welche Unterlagen sollte ich jetzt parat haben, wenn ich auf Objektsuche gehe, damit es dann im Ernstfall möglichst schnell geht?
Also vielleicht noch mal ganz kurz, ich antworte sofort darauf zum Thema Hausbank. Das ist ein wichtiges Thema, das ist gut, dass du das noch mal so konkret angesprochen hast. Es ist wirklich wichtig, die Hausbank auch ernsthaft als Partner mit ins Boot zu nehmen. Das kann ein Kunde selber machen, das kann ein Kunde auch einem Finanzierungsmakler wie uns übergeben. Dementsprechend ist es wichtig, dass wir wirklich die Hausbank nicht ausschließen, die als Konkurrent sehen, sondern wenn wir davon sprechen, für den Kunden nicht den billigsten Zins rauszusuchen, sondern seinen persönlich besten Zins, dann gehört das einfach mit dazu, dass die Hausbank mit ins Boot genommen wird. Weil es kann ja durchaus sein, dass die Hausbank den wirklich persönlich besten Zins für den Kunden abbildet. Und dementsprechend ist das einfach nur clever, auch das gar nicht als Feindbild zu sehen, sondern wirklich die Bank mit ins Boot zu nehmen.
Ich kann mich noch an einen Fall, den hatten wir gemeinsam erinnern. Da sind die Kunden erst zur Sparkasse gegangen. Die haben relativ katastrophalen Zins rausgegeben. Dann waren die Kunden bei dir und sind mit dem Zins nochmal zur Sparkasse gegangen. Und plötzlich war die Sparkasse günstiger.
Ah. Klar. Ist natürlich immer, hat so einen Fadenbeigeschmack. Ja. Und da kommt jetzt der persönliche Ingo natürlich. Ich würde konsequent mit so einer Bank dann nicht mehr arbeiten. Weil die hätten mich ja nicht vernünftig beraten, ja, die hätten mich über den Leisten gezogen, wenn ich nicht ein Vergleichsangebot geholt hätte und dementsprechend bin ich da ziemlich straight. Ich denke, unsere Aufgabe, da muss es auch unbedingt sein, möglichst viel Transparenz für den Kunden an den Tag zu legen, damit er auch nachvollziehen kann, wo werden eigentlich Gelder verdient, sowohl auf unserer Seite und auch auf der Bankenseite, um zu verstehen, wie Banken ticken. So, aber kommen wir mal auf deine Frage zurück.
Genau.
Vom Grundsatz her ist es Genau, so vom Grundsatz her ist es so, natürlich hat es gibt ein Gros an Unterlagen, die braucht im Prinzip jeder, wenn es um eine Finanzierungsanfrage geht. So, das bedeutet, wenn ich Angestellter bin oder Beamter bin, dann brauche ich meine letzten drei Lohn- und Gehaltsabrechnungen oder Bezüge Mitteilung. Ich brauche immer einen Personalausweis, so um mich zu legitimieren. Und im Regelfall ist es auch hilfreich, wenn man die Dezemberabrechnung oder die Lohnsteuerbescheinigung des Vorjahres dabei hat. Genauso gilt das für den letzten Steuerbescheid, der hilfreich ist, um auch wirklich nochmal zu gucken, ist irgendwas, was wir übersehen haben, gibt es vielleicht auch noch eine kleine Selbstständigkeit, wo der Kunde nicht dran gedacht hat oder es nicht für wichtig erachtet hat. Dann wäre es auf jeden Fall auch gut, wenn wir schon Nachweise über das Vermögen hätten, was eingesetzt werden soll als Eigenkapital für den Kauf, aber auch darüber hinaus, weil wir die Erfahrung machen, Kunden weisen oft nur das Eigenkapital nach, was sie einsetzen wollen. Das liegt ja auch erstmal nah. Aber was die Kunden oft nicht wissen, ist, dass die Banken die Kunden nochmal scoren. Und beim Scoring zählen alle Vermögenswerte und alle Verbindlichkeiten dazu. Das heißt, je mehr Vermögenswerte ich angebe, obwohl ich sie vielleicht nicht einsetze für die Finanzierung, desto besser ist das Scoring und desto einfacher geht eine Finanzierung durch. Ist auch logisch, weil eine Bank natürlich wissen möchte, ist das ein Kunde, der, wenn morgen die Waschmaschine kaputt geht, sofort einen Kredit aufnehmen muss oder hat er eine Liquiditätsreserve, um halt gewisse Sachen auch aufzufangen. Gerade im Modernisierungsbereich zum Beispiel, wenn die Modernisierung teurer werden. Das ist eigentlich das Gros an Unterlagen, was immer gleich ist, um schon mal eine vernünftige Prüfung zu machen. Was wir erleben im Augenblick ist, dass viele Banken auch die Kontoauszüge der letzten 3 Monate anfordern. Das liegt daran, dass aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus mehr schlechte Fälle auch wieder bei den Banken landen. Das war in der Niedrigzinsphase nicht so viel. Jetzt kommt das wieder mehr und da sind die Banken vorsichtig geworden, auch was gefälschte Gehaltsabrechnung beispielsweise angeht oder auch irgendwelche Kredite, die nicht angegeben sind und die man dann beim Kontoauszug gut erkennen kann. Objektunterlagen sind natürlich dann dementsprechend beizubringen, je nach Objekt, wobei wir da gerne unterstützen. Es ist oft hilfreich für den Kunden, wenn wir Kontakt zum Verkäufer oder auch zum Makler aufnehmen, mit dem sprechen, aus zweierlei Gründen. A, wissen wir, was eine Bank an Unterlagen braucht und leiten das dann auch an den Kunden zwangsläufig weiter an den Käufer. So, und B, ist es für den Verkäufer oder auch für den Makler immer ein Stück weit beruhigend, wenn derjenige weiß, da sind schon Finanzierer dran, die sich um die Finanzierung kümmern. Und ein positiver Nebeneffekt ist natürlich auch, die gehen uns dann auf den Pinsel und nicht mehr den Käufer. Die fragen dann bei uns regelmäßig nach. Jetzt gibt es noch die Unternehmer, die Selbstständigen, die ja auch was kaufen möchten. So, da gibt es im Regelfall keine Gehaltsabrechnungen und dementsprechend brauchen wir dann aktuelle Zahlen. Also wenn jetzt heute ein Selbstständiger eine Finanzierung braucht und hat nur den Jahresabschluss 2021 fertig, sonst nichts, dann wird er Probleme haben, eine Finanzierung zu bekommen. Das heißt, Stand heute brauchen wir mindestens auch einen Jahresabschluss 22 und manchmal vielleicht sogar 23, weil wir jetzt schon im Juli sind. Aber auch da unterstützen wir gerne, indem wir einfach mit einer Vollmacht den Steuerberater kontaktieren und uns alle notwendigen Unterlagen direkt vor Ort organisieren. Dann hat der Selbstständige nicht selber die ganze Lauferei und muss sich nicht darum kümmern um die Unterlagen.
Muss ich als Selbstständiger noch was beachten, außer dass ich die Jahresabschlüsse parat haben sollte?
Naja, vom Grundsatz her hat man schon so ein bisschen am Markt das Gefühl, dass Selbstständige immer total schwierig zu finanzieren sind und total kompliziert. Also ich glaube, entscheidend ist zu verstehen, dass es in der Bankenlandschaft halt viele einfach Unternehmenszahlen nicht lesen können. So, ich bin auch kein absoluter Experte, was Unternehmenszahlen angeht. Es gibt extra Banker bei den Banken, die sich speziell auf Unternehmen spezialisiert haben, auf Unternehmer. Dementsprechend sind die in der Lage, auch die Zahlen zu lesen. Und wenn jetzt, also auch da ist die Erfahrung, die Unternehmer, die gute Zahlen haben, die Selbstständigen, die wissen das auch. Und was natürlich immer herausfordernd ist, es gibt es auch leider regelmäßig, dass Kunden Steuersparmodelle in den letzten Jahren gefahren sind, um möglichst wenig Steuern zu bezahlen. Und jetzt plötzlich, wo sie eine Finanzierung brauchen, mit einer betriebswirtschaftlichen Auswertung, das ist praktisch schon ein Zwischenbericht, aber noch kein Jahresabschluss, also nichts Greifbares, plötzlich jetzt die Riesengewinne haben. Und das ist natürlich bei einer Bank schwierig durchzusetzen, weil die können sich immer nur auf die finalen Jahresabschlüsse beziehen, also das, was wirklich abgeschlossen worden ist. So, aber wir müssen einfach, also in der aktuellen Situation können wir einfach festhalten, dass die Selbstständigen, die aktuell unterwegs sind, Zahlen haben, mit denen man gut arbeiten kann und dass man sich da auch nicht verrückt machen muss. Ja, wir brauchen halt die Banken, die sich mit Unternehmen auskennen. Und es gibt da halt Banken, die wollen keine Unternehmer, das ist nicht deren Kernkunde. Und es gibt Banken, die genau diese Kunden suchen. Und die bekommen auch keine schlechteren Konditionen oder so, sondern das ist halt einfach nur einmal die Aufgabe von uns zu zeigen, welche Banken für einen Selbstständigen dann in Frage kommen.
Alles klar. Also Must-Have ist oder was ich auf jeden Fall brauche, ist ein aktueller Jahresabschluss. Aktuell wäre das mindestens 2022, gegebenenfalls sogar 2023.
Genau, also 22 auf jeden Fall.
Gut. Jetzt haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, dass selbst Makler und Maklerinnen die Unterlagen zu den Objekten nicht vollständig da haben. Was sind so die wichtigsten Objektunterlagen, die ich organisieren muss, damit das Ganze funktioniert?
Also entscheidend ist schon mal als erstes, dass jede Immobilie einen eigenen Personalausweis hat. Ja, das ist das sogenannte Grundbuch. Und einen Grundbuchauszug brauchen wir auf jeden Fall, weil im Grundbuchauszug steht beispielsweise die Grundstücksgröße drin, die auch bei Eigentumswohnungen interessant ist, weil man ja sogenannte Miteigentumsanteile an diesem Grundstück auch erwirbt. Also dementsprechend ist das für uns sehr wichtig und dort stehen auch sämtliche Belastungen drin, die gegebenenfalls für eine Finanzierung herausfordernd sind. Im besten Falle natürlich nicht, aber wenn wir diesen Grundbuchauszug nicht haben, dann ist es immer schwierig, so eine Immobilie zu bewerten. Und auch da können wir helfen. Also ich unterstelle, ein Makler muss immer einen aktuellen Grundbuchauszug haben. So, das ist dem sein Job, der wird dafür bezahlt. Bei normalen Verkäufern kann es schon mal sein, dass die keinen aktuellen Grundbuchauszug haben. Den können wir aber mit einer Vollmacht relativ einfach besorgen. Also auch da können wir unterstützen. So, was auch immer benötigt wird, sind Grundrisse und die gerne mit Maßen und eine sogenannte Wohnflächenberechnung. So, jetzt muss man nicht direkt in Panik verfallen, wenn man bemaßte Pläne hat, aber keine Wohnflächenberechnung. Auch da kann man natürlich dann unterstützen, wenn wir sehen, okay, da sind Maße dran und wir können dementsprechend eine Wohnflächenberechnung daraus ableiten, dann geht das auch. So, was nicht funktioniert ist, wenn man so ein Exposé-Grundriss ohne Maße hat. Ein Exposé, wo 100 Quadratmeter drin stehen, aber keine Wohnflächenberechnung, weil da hat keiner die Möglichkeit zu überprüfen, wo die Wohnfläche herkommt. Und dann kommt schon mal das Argument, das steht ja in der sogenannten Teilungserklärung, da komme ich gleich noch mal drauf, oder im Grundbuch steht es nicht. Ja, also weder in der Teilungserklärung noch im Grundbuchauszug steht die Wohnflächenberechnung. Im Regelfall. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es ist eine Mindestunterlage, entweder bemaßter Grundriss oder eine Wohnflächenberechnung. So. Wenn ich eine Eigentumswohnung erwerben möchte, brauche ich eine sogenannte Teilungserklärung. Das hört sich sehr kompliziert an, ist aber relativ einfach zu erklären. Das ist wie ein Kuchen. So, wenn ich einen Kuchen essen möchte, dann stopfe ich mir den im Regelfall nicht komplett im Mund, sondern ich teile den in unterschiedliche Stücke auf. Und dementsprechend ist das bei einem Mehrfamilienhaus genauso. Ein Mehrfamilienhaus als solches hat nur ein einziges Grundbuch, also einen Personalausweis. Wenn ich aber dort mehrere Eigentumswohnungen verkaufen möchte, dann brauche ich wie beim Kuchen eine Teilung. So, dann wird praktisch dieses Haus aufgeteilt in Eigentumswohnungen und deswegen gibt es eine Teilungserklärung. Und jetzt muss man wissen, dass wir seit 2016 erst eine neue Richtlinie haben, die sogenannte Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die Banken dazu verpflichtet, diese Objektunterlagen auch alle einzuholen. Das hat im Augenblick die Konsequenz, dass Verkäufer, die vor 2016 finanziert haben, sich wundern, warum jetzt plötzlich eine Teilungserklärung benötigt wird, weil das brauchte man ja vorher auch nicht. So, damit nicht gleich der Eindruck entsteht, wir haben eine total komplizierte Bank dahinter oder so. Nein, das ist seit 2016 Mindestunterlage. Da kommen wir auch nicht drum rum. Ja, auch hier bestätigen die Ausnahmen die Regel, weil es manche Banken gibt, die sich nicht über die Europäische Zentralbank oder die Bundesbank refinanzieren. Aber im Regelfall ist die Teilungserklärung wichtig. Damit diese Teilungserklärung aber überhaupt erst entstehen konnte, gab es sogenannte Aufteilungspläne. Und das ist die größte Herausforderung, weil die sind fast nie dabei. Braucht aber der Kunde auch, der Käufer. So, das heißt, als allererstes, wenn ein Haus aufgeteilt wird, gibt es Grundrisse, die mit Nummern versehen werden. Weil jeder kauft ja eine Wohnung mit Nummer X. So, und diese Aufteilungspläne sind die Grundlage dafür, dass es überhaupt eine Teilungserklärung gibt. Und deswegen fordern die Banken mittlerweile die Teilungserklärung und die Aufteilungspläne an. Aber auch da können wir mit unterstützen. Ja, indem wir dann auch dort mit einer Vollmacht beispielsweise Grundbuchamt oder Bauamt anschreiben und dann zusehen, dass wir die Unterlagen bekommen. Also ich kann schon mal versprechen, es ist noch nie passiert, dass eine Finanzierung nicht zustande kommt, weil diese Unterlagen nicht zu beschaffen waren. Weil es gibt sie auf jeden Fall. Auch wenn man von 10 Stellen hört, man hat die nicht, es gibt diese Unterlagen.
Das Wichtigste ist, glaube ich, auch an der Stelle, das, was wir wahrnehmen, wenn Makler oder Maklerin die Unterlagen nicht komplett hat, dann liegt der Ball erstmal dort. Die sind ja dafür auch schon ein Stück weit zuständig, dass die Unterlagen zum Objekt mit da sind. Und es ist immer sinnvoll, wenn der Ball dort auf der Seite liegt und nicht bei einem selber, weil man selber noch irgendwelche Unterlagen beschaffen muss.
Genau. Und da sind wir wieder beim Thema. Wenn wir mit den Maklern Kontakt haben, können wir mit denen natürlich anders sprechen. Ein Käufer hat natürlich oft die Herausforderung, dass er dann Argumente dagegen bekommt und dann da steht und nicht genau weiß, okay, ist das jetzt wirklich was Unnötiges? Aber auch hier wieder Makler. Ich mache oft den Maklern den Vorschlag, dass ich die Unterlagen besorge und wir uns die Kotage teilen. Ist leider noch nie zustande gekommen. Meistens schaffen die Makler es dann doch plötzlich, die Unterlagen zu besorgen. Wie gesagt, es ist nichts, was es nicht gibt.
Wie sieht es mit dem Energieausweis aus? Unbedingt notwendig, oder?
Ja, das ist ein guter Hinweis. Danke, Christoph. Den habe ich gerade vergessen. Der Energieausweis ist tatsächlich mittlerweile bei fast allen Finanzierungsanfragen eine Mindestunterlage. Das heißt, ein Energieausweis ist zwingend erforderlich. Es gibt Ausnahmen. Jetzt sitzt du ja in Leipzig, deswegen wird viel mit Denkmalschutz verkauft. Da brauche ich keinen Energieausweis und bei Familienverkäufen brauche ich keinen Energieausweis. Ansonsten ist der Energieausweis mittlerweile eine Pflichtunterlage geworden. Und auch da haben wir natürlich regelmäßig die Herausforderung, dass es keinen Energieausweis gibt. Den kann man aber relativ einfach auch selber im Internet bestellen. Das ist eine Sache von 2 Tagen, dann liegt der vor.
Gut, jetzt habe ich die Unterlagen von mir selber und die Unterlagen zum Objekt. Das macht die Bank eine Bonitätsprüfung, zum einen zum Kunden und zum anderen zur Qualität des Objektes. Kann ich das irgendwie positiv beeinflussen? Gibt es da irgendwie Fallstricke, wo Kunden regelmäßig drüber stolpern oder läuft das immer glatt durch?
Also vom Grundsatz her wollen wir ja aus dieser Situation raus, dass ein Kunde bei der Bank bitte, bitte macht, dass die Finanzierung funktioniert, sondern wir haben uns ja vorher ein klares Konzept ausgedacht und würden auch Fallstricke seitens des Kunden kennen. Ja, zum Beispiel, die werden Eltern. Ja, und da wird demnächst vielleicht ein Einkommen wegfallen, wird durch Elterngeld ersetzt oder so. Das sind natürlich Informationen, die wir im Vorfeld professionell aufarbeiten müssen, um die dann zu präsentieren. Wenn wir dann das Ganze als Ausschreibung in die Bankenwelt gegeben haben, dann sind wir ja in dem Bereich, dass wir uns gezielt eine Bank ausgesucht haben, die die Bedingungen der Kunden erfüllt und wo wir sagen, da wird die Finanzierung auch funktionieren. Jetzt kann es natürlich trotzdem dazu kommen, dass beispielsweise die Bank das Objekt schlechter einwertet. Das könnte ein Fallstrick sein, ja, dass die Bank sagt, lieber Kunde, du hast hier einen Kaufpreis von 300.000 Euro, wir kommen aber nur auf 200.000 Euro. So, dann müssten wir natürlich erstmal gucken, woran liegt das, weil auch wir im Vorfeld eine Objektanalyse machen und schauen, wie viel ist die Immobilie wert, damit so eine Problemstellung gar nicht erst auftritt. Aber es kann trotzdem passieren, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass wenn man 4 unterschiedliche Bewertungssysteme nimmt, bekommt man 4 unterschiedliche Werte. Und da sprechen wir nicht von 5.000 Euro Unterschied, das sind teilweise 100.000 Euro Unterschied. Und dementsprechend kann das was sein, was nochmal eine Herausforderung wird. Das, was ich als größte Herausforderung sehe, ist eigentlich die unterschiedlichen Unterlagen, die noch zusätzlich benötigt werden seitens der Banken, weil es da einfach Unterschiede gibt. Ja, wir haben gerade über das Gros der Unterlagen gesprochen, was bei allen Banken gleich ist, aber es gibt halt Banken, die unterschiedlichste zusätzliche Unterlagen brauchen. Aber auch das ist ja was, was wir im Vorfeld kennen und mit dem Kunden besprechen. Ich sage mal als Beispiel, es gibt Banken, die fordern Kindergeldnachweis an. Man muss natürlich fragen, wo ist der Sinn, wenn ich ein Kind habe, kriege ich 250 Euro, da brauche ich kein Matheprofessor für zu sein, das ist so. Aber es gibt trotzdem Banken, die fordern sowas an. Ja, oder wie ich gerade schon gesagt habe, die Kontoauszüge der letzten 3 Monate. Da ist auch wichtig, also da geht es nicht darum, jetzt jede einzelne Kontobewegung sich anzugucken, aber die Banken, die haben intelligente Scanner. Ja, das heißt, sie können schon relativ schnell rausfinden, ist da irgendwas gefälscht drauf, ist da irgendeine Unstimmigkeit. So, und deswegen ist es auch wichtig, dass diese Kontoauszüge nicht geschwärzt sind. Ja, weil es ist ja logisch, auch wenn man selber denkt, das geht die Bank nichts an. Bei der Bank kommt ja rüber, wenn was Geschwärztes drauf ist, da soll jemand was nicht wissen. So, und das ist unglücklich. Deswegen ist das ist eigentlich das, was die Hauptherausforderung ist, dass ein Kunde akzeptieren muss, dass er halt Kontoauszüge der letzten 3 Monate gegebenenfalls einreichen muss. Eine weitere Herausforderung kann die aktuelle Bearbeitungszeit sein. Ich habe heute noch eine Finanzierung, wo wir drei Banken haben, die den persönlichen besten Zins mit den Bedingungen abbilden können. Die eine Bank hat 21 Bankarbeitstage Bearbeitungszeit. Das ist die günstigste von denen. Jetzt kein Riesenunterschied, aber 21 Bankarbeitstage. Ja, wenn wir uns vorstellen, dass eine Arbeitswoche 5 Tage hat, sprechen wir von 4 Wochen Bearbeitungszeit. Das ist natürlich schon extrem lange. So, die andere Bank hat 16 Bankarbeitstage Bearbeitungszeit und die dritte, die in Anführungsstrichen teuerste, aber wir sprechen hier vom Marginalen, die hat 3 Bankarbeitstage Bearbeitungszeit. Also auch da ist es wichtig, nicht nur rein auf den Zins zu gucken, sondern auch zu gucken, okay, was gibt es sonst noch für Herausforderungen, die wir wissen müssen? Oder es gibt jetzt einen Kunden, der kauft etwas und kann den Kaufpreis erst nächstes Jahr im März bezahlen, weil der Verkäufer gerade neu baut. So, dann ist es ja auch wichtig, dass wir einmal schauen, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen, wenn ich heute eine Finanzierung abschließe. Das liegt daran, dass Banken sogenannte Bereitstellungszinsen ab einem gewissen Zeitpunkt berechnen. Bereitstellungszinsen ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, wie eine Reservierungsgebühr. Ich sichere mir jetzt einen günstigen Zins für 10, 15, 20 Jahre, aber muss das im halben Jahr abnehmen, damit keine Reservierungsgebühren anfallen. Warum berechnet eine Bank das? Weil eine Bank sich ja auch refinanziert. Bei denen fängt die Kostenuhr an zu laufen und dementsprechend ist das eine Herausforderung, die wir dann dementsprechend im Blick haben müssen. Gibt es aber auch Lösungsmöglichkeiten. Die eine ist gegebenenfalls gegen Zinsaufschlag eine längere bereitstellungszinsfreie Zeit zu erkaufen oder zusammen, wenn das von der Bonität und vom Objektwert her passt, und man weiß, die Finanzierung funktioniert, einfach den Markt noch zusammen beobachten, weil jetzt besteht ja nicht unbedingt der Druck, die Finanzierung heute abzuschließen, sondern die könnten wir rein theoretisch auch noch im halben Jahr abschließen. Bedeutet aber, wir müssen intensiv in Kontakt bleiben und den Zinsmarkt zusammen beobachten.
Alles klar. Also dort dann wirklich dann auch, wenn man sagt, also die Herausforderung, wenn der Kaufpreis dann erst später fällig wird und das Darlehen dann später benötigt wird, dann wirklich das Thema Bereitstellungszins mit im Auge haben, gegebenenfalls den Zeitraum verlängern, gegebenenfalls gegen Aufpreis oder halt zu überlegen, das Darlehen dann erst ein bisschen später zu beantragen. Dann natürlich das Risiko, dass der Zins steigt. Deswegen sollte man dort einen regelmäßigen Blick drauf werfen, was die Zinsentwicklung angeht. So.
Korrekt.
Was mir noch aufgekommen ist, da hatten wir auch schon am Thema Schufa. Ist das was, wo ich mir generell Gedanken drum machen sollte? Sollte ich, wenn ich mir meine Immobilie kaufe, vermeiden, irgendwelche Kredite aufzunehmen, 0% Finanzierung etc. pp. Oder spielt es keine Rolle?
Doch, das spielt tatsächlich eine Rolle. Also, wir gehen vom Grundsatz her davon aus, dass die Schufa in Ordnung ist. Bedeutet keine negativen Schufa-Einträge. Negative Schufa-Einträge, nicht bezahlte Kredite bedeutet das oder irgendwelche anderen gekündigten Verträge sorgen natürlich sofort dafür, dass eine Finanzierung nicht mehr darstellbar wird oder wenn sie darstellbar ist, halt zu so schlechten Konditionen, dass man es nicht empfehlen kann. Also wir sprechen davon, dass Kunden grundsätzlich eine gute Schufa haben. Trotzdem gibt es bei der guten Schufa, also bei der normalen Schufa, Abstufungen. Das heißt, es geht von der besten Schufa, die meinetwegen bei 99,6% liegt, das heißt, man hat 0,4% Ausfallrisiko aus Banksicht, also man hat im Prinzip 100% Sicherheit, dass er das zahlt, weil er noch nie irgendwelche Probleme gehabt hat. Auf der anderen Seite gibt es auch einen schlechteren Scorewert, obwohl die Schufa in Ordnung ist, aber ich sage mal als Beispiel, der Kunde hat 4,0% Finanzierungen aufgenommen. Kann ja sein, dass der Kunde das aus cleverer Sicht gemacht hat, weil er sich gedacht hat, ich habe das Geld zwar, aber wenn ich das jetzt anlege, dann kriege ich dafür ja mehr Zinsen, als wenn ich mir für 0% ein Darlehen leihe. So, das Problem ist nur, kommuniziert wird über die Schufa im Prinzip, dieser Kunde war noch nicht mehr in der Lage, 200 € bar zu bezahlen. Und das sorgt dafür, dass der Schufa-Scorewert in dem Augenblick sich verschlechtert, aber wir sprechen immer noch von einer guten Schufa. Es gibt Banken, die diesen Scorewert als Grundlage nehmen und dann auch dafür tatsächlich ablehnen, obwohl die Schufa in Ordnung ist, nur aufgrund des Scorewerts. Aber man muss fairerweise sagen, der Großteil der Banken hat damit kein Problem und ich kann mich auch tatsächlich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Finanzierung ablehnen musste aufgrund eines Schufa-Scorewerts. Aber es ist ein Thema, 0% Finanzierungen sind mit Vorsicht zu genießen. Wenn man mal eine macht, ist das nicht schlimm. Ja, was weiß ich, ein E-Bike für 300.000 Euro, das ist sicherlich okay. Aber wenn man jetzt anfängt, ständig 200, 300 Euro mit einer 0% Finanzierung aufzunehmen, ist das auf jeden Fall scorewertschädlich. Und was wichtig ist, wenn ein Kunde sich für eine Immobilienfinanzierung interessiert und auch aktiv anfragt, dann immer bitte darauf achten, dass die Banken grundsätzlich erstmal nur Konditionsanfragen machen. Warum? Konditionsanfragen sind nicht scorewertschädlich, das ist kein Problem. So, wenn aber die Bank immer sofort eine Kreditanfrage macht, dann beeinflusst die den Scorewert. Und das kann zur Folge haben, wenn ich bei fünf Banken jeweils eine Kreditanfrage starte, dass ich dann irgendwann Ablehnung bekomme, weil die Banken gucken alle in die Schufa und denken sich dran, was denn hier los? Hier sind ja schon vier Banken, die haben eine Kreditanfrage gemacht. Warum hat er denn noch keine Finanzierung? Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Haken. Und das ist, was es zu beachten gibt. Wobei auch das im Regelfall bei den Kollegen und auch bei uns keine Rolle spielt, weil wir arbeiten pauschal mit Konditionsanfragen und würden auch immer empfehlen, eine Finanzierung bei einer Bank einzureichen und nicht parallel bei zwei oder drei Banken.
Alles klar, so ähnlich wie bei der Risikovoranfrage bei der Berufs- und Fähigkeitsversicherung, wo ich erstmal eine anonyme Risikovoranfrage mache, mache ich bei der Bank dann eine Konditionsanfrage statt eine konkrete Finanzierungsanfrage.
Gut, habe ich keine Ahnung von, aber dass du wirst recht haben.
Wer den Podcast hört, wir haben uns letztens erst, habe ich mich mit einem Kollegen zum Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung ausgetauscht, da war das intensives Thema, genau. Jetzt habe ich die Unterlagen, jetzt habe ich eine Bank gefunden und habe das Ganze dann scharf eingereicht mit einer konkreten Finanzierungsanfrage. Wie sollte ich mit dem Timing umgehen? Ich habe ja dann irgendwann einen Notartermin. Unterschreibe ich den Kreditvertrag vorher beim Notar, danach? Wie läuft das Ganze ab, sinnvollerweise?
Also beschreibe mal den optimalen Ablauf. So, wir haben jetzt zusammen die Finanzierungsstrategie erarbeitet und wissen, bei welcher Bank wir die Finanzierung einreichen möchten. Zu dem Zeitpunkt wissen wir auch, wie lange die Bearbeitungszeit ist. So, sobald wir das wissen, geben wir dem Kunden die Info, du kannst jetzt einen Kaufvertragsentwurf beauftragen. Das heißt, der Entwurf ist erstmal die Grundlage für den später zu beurkundenden Kaufvertrag. Die Herausforderung ist, ein Kaufvertrag hat ja kein Rückzugsrecht. Deswegen ist es wichtig, dass ich den im Vorfeld prüfen kann. So, wenn dieser Kaufvertragsentwurf dann vorliegt, empfehle ich dann, dass man einen Beurkundungstermin für diesen Kaufvertrag innerhalb der nächsten 14 Tage macht. Warum? Weil, wenn die Kreditverträge dann, also wichtig ist, die Kreditverträge sollten vor dem Kaufvertragstermin vorliegen, damit einfach das Gefühl des Kunden da ist, er weiß, er hat die Finanzierung sicher. Die Kreditverträge haben immer eine gewisse Annahmefrist. So, im Regelfall muss ich diese Annahmefrist einhalten und in dieser Zeit annehmen. Und danach habe ich nochmal 14 Tage Widerrufsrecht. So, jetzt wäre es ja schön, wenn die Kreditverträge dann zu Hause liegen, ich innerhalb der Annahmefrist zum Notar gehe, den Kaufvertrag unterschreibe und danach erst die Kreditverträge innerhalb der Annahmefrist unterschreibe und zurückschicke. Dann ist es ein sauberer, der sauberste Weg. Es ist nicht immer möglich, weil es kann ja sein, dass ein Beurkundungstermin eben nicht innerhalb von 14 Tagen, sondern innerhalb von 3 Wochen stattfinden muss oder kann. Was wichtig ist, sobald die Kreditverträge angenommen sind, so und die 14 Tage Widerrufsrecht anfangen zu laufen, ist dringend darauf zu achten, dass innerhalb der nächsten 14 Tage beurkundet wird. Warum? Weil wenn nachher die 14 Tage um sind, das Widerrufsrecht gilt nicht mehr und der Kaufvertrag platzt aus irgendwelchen Gründen, weil der Verkäufer sich dazu entschieden hat, dann jemand anders zu verkaufen, hängt der Kunde in den Kreditverträgen und muss die gegen Nichtabnahmeentschädigung zurückgeben. Und da sind wir schnell in einem fünfstelligen Bereich an Kosten. So, deswegen muss man da wirklich gut gucken, wie die Reihenfolge ist und wie man das am optimalsten hinbekommt. Es gibt natürlich Ausnahmen, dass Kunden sagen, naja, wir haben hier gerade eine Situation, wir können leider erst in 6 Wochen beurkunden, weil Erbfall oder sonst was, aber wir werden auf jeden Fall diese Immobilie erwerben können. Es gibt keinen anderen Käufer, wir sind uns schon klar. Wir unterschreiben die Kreditverträge. Wir wissen, das Widerrufsrecht ist vorbei und danach unterschreiben wir erst den Notarvertrag. Dann liegt das ganz klar in der Verantwortung des Käufers. So, wenn es nachher aus irgendwelchen Gründen zu einer Problemstellung kommt, hat er natürlich dann ein Problem. So, ja, also deswegen ist es schon gut. Erstmal ganz einfach ausgedrückt, Finanzierung beantragen, Kaufvertragsentwurf besorgen, Notartermin vereinbaren, aber noch nicht hingehen. Dann warten, bis die Kreditverträge da sind, direkt danach zum Notar gehen und nach dem Notartermin die Kreditverträge unterschreiben und wegschicken. Das ist der optimale Ablauf.
Alles mit dem Ziel, dass man nicht mit dem Kreditvertrag, aber ohne Immobilie dasteht am Ende.
Genauso ist es und wir wollen unbedingt vermeiden, dass Abhängigkeiten entstehen grundsätzlich. Also dementsprechend völlig korrekt. Keine Immobilie wäre unglücklich, wenn ich einen gültigen Kreditvertrag habe.
Begleitest viele Finanzierungen rein interessensmäßig. Platzt öfters mal ein Notartermin oder ist das eher selten?
Das ist sehr, sehr selten, tatsächlich. Also auch die, wir haben natürlich auch mal jetzt in 24 Jahren, haben wir auch schon mal den einen oder anderen Widerruf aktiv mit dem Kunden begleitet, einfach weil was nicht funktioniert hat oder nicht zustande gekommen ist. Aber es ist sehr, sehr selten.
Alles klar. Jetzt habe ich den, ich hatte einen Notartermin, habe alles unterschrieben, habe die Kreditverträge weggeschickt. Dann ist noch eine praktische Frage, die mir immer wieder begegnet. Wann wird denn eigentlich der Kaufpreis fällig? Kann man das pauschal sagen? Oder wie ist der Ablauf nach dem Notartermin?
Also vom Grundsatz her ist der Notar ja dafür da, dafür zu sorgen, dass der Kaufpreis für alle Seiten rechtlich sauber gezahlt werden kann. So, das bedeutet, ich gehe jetzt als Käufer zum Notar und unterschreibe den Kaufvertrag. Dann habe ich die Grundlage dafür geschaffen, dass ich diese Immobilie erwerbe. Und da kann auch kein anderer jetzt einfach hingehen und das Ganze, rein theoretisch könnte der Verkäufer ja nochmal verkaufen. Ja, aber dadurch, dass ich mit dem Notartermin, mit der Beurkundung selber eine Belastung im Grundbuch werde, mit einer sogenannten Auflassungsvormerkung, bin ich erstmal safe. So, jetzt habe ich im Kaufvertrag drin stehen, Kaufpreisfälligkeit am 1.9. Wenn ich am 1.9. nicht bezahle, muss ich Verzugszinsen bezahlen. So, jetzt ist es so, dass der 1.9. naht, ich noch keine Fälligkeitsmitteilung habe. Dann passiert nichts. Das heißt, der Notar ist ja dafür da, auch mich als Käufer zu schützen, dass ich den Kaufpreis auch bezahlen kann, ohne Probleme zu bekommen. Das heißt, der Kaufvertrag ist die rechtliche Grundlage für den Kauf als solches, aber die Grundlage für die Zahlung ist neben dem Kaufvertrag auch die sogenannte Fälligkeitsmitteilung des Notars. Das heißt, der Notar muss schriftlich nochmal mitteilen allen Parteien, dass der Kaufpreis jetzt fällig ist. Wenn wir jetzt am 1.9. bezahlen müssen, die Fälligkeitsmitteilung kommt aber erst am 15.9., ist das kein Problem. Ja, der Käufer kommt auch nicht in Verzug, weil er darf ja nicht eher bezahlen, bevor die Fälligkeitsmitteilung kommt. Umgekehrt ist das anders, wenn wir am 1.9. Kaufpreisfälligkeit im Kaufvertrag stehen haben. Ich habe aber schon am 15.8. die Fälligkeitsmitteilung. Da kann ich als Käufer schon entscheiden, dass ich eher bezahlen möchte, wenn ich mit dem Verkäufer klar bin. Das geht. Umgekehrt geht es nicht. Also eher bezahlen und dann auf die Fälligkeitsmitteilung warten. Vom Grundsatz her sorgt der Notar dafür, dass diese Reihenfolge eingehalten wird. Die Bank würde auch nicht auszahlen, bevor diese Fälligkeitsmitteilung vorliegt, weil sie auch Auszahlungsvoraussetzung im Kaufvertrag geregelt ist, immer. Was spannend ist, wenn der Kaufpreis dann gezahlt worden ist, dann will der Notar im Regelfall von dem Käufer den Nachweis haben, dass das Geld auch überwiesen worden ist. Da geht es schlicht und einfach darum, dass keine Barzahlungen oder sowas gelaufen sind. Das hat wieder was mit Geldwäsche zu tun.
Ja, und ab welchem Zeitpunkt gehört mir das Objekt?
Das Objekt gehört dir offiziell im Grundbuch, wenn du als Eigentümer eingetragen wirst. Es gibt natürlich, wenn du bezahlt hast, bist du ja Eigentümer, aber du bist noch nicht im Grundbuch eingetragen. Es liegt einfach daran, der Notar kann die Eigentumsumschreibung erst beantragen, wenn er A den Nachweis hat, dass der Kaufpreis bezahlt worden ist und B der Käufer die Grunderwerbsteuer bezahlt hat und das Finanzamt dem Notar mitgeteilt hat mit einer sogenannten Unbedenklichkeitsbescheinigung. Es ist unbedenklich, der hat seine Steuern bezahlt und jetzt kann er Eigentümer werden. Also erfahrungsgemäß, ihr in Leipzig hinkt ja immer ein bisschen hinterher, was das Amtsgericht angeht, aber so deutschlandweit, sage ich mal, ist die zwischen Kaufpreiszahlung und Eigentumsumschreibung im Grundbuch, das sind so 4 bis 8 Wochen liegen dazwischen.
Ja, also auch hier sitzt das Finanzamt am letzten oder am längsten Hebel.
Ja, aber da sind die gut organisiert. Das muss man einfach sagen.
Ja, alles klar. Also ist ein romantischer Gedanke, nach dem Notartermin die Sektkorken knallen zu lassen, aber im Prinzip dauert es dann noch eine Weile, bis das Objekt dann konkret eigentlich mein Eigentum ist.
Das stimmt. Nichtsdestotrotz habe ich es mir angewohnt, wenn Kunden beim Notar waren, trotzdem danach anzurufen, zu gratulieren, weil letztendlich kann da ja nichts mehr schiefgehen. Also wenn das Haus nicht in die Luft fliegt, dann sollte das eigentlich unkompliziert sein.
Ich habe noch ein was in der Praxis häufiger vorkommt. Ist es für Banken ein Problem, wenn, also ich will selber in ein Objekt einziehen, also ein klassisches Eigennutzerobjekt, aber da wohnen noch für 3, 4 Monate Menschen drin? Wird das ein Problem, weil die Bank dann davon ausgeht, dass es ein vermietetes Objekt ist, oder wie funktioniert das dann?
Nee, also im Grundsatz ist es ja relativ klar, das kann ja schon mal vorkommen, dass man eine Immobilie erwerben möchte, die vermietet ist, so und muss dann auf Eigenbedarf sozusagen kündigen, so und dann dauert das halt eine gewisse Zeit, bis die Mieter auszahlen. Die haben ja auch dann teilweise Monate Kündigungsschutz, dementsprechend ist das unkritisch, man kommuniziert das vorher mit der Bank, sagt, das Objekt ist ja zur Eigennutzung gedacht und man muss jetzt warten, bis die jetzigen Mieter da ausziehen und dementsprechend ist das unkritisch zu sehen.
Also, das ist kein großer Nachteil.
Der Nachteil ist natürlich, dass man nie hundertprozentig weiß, ob die dann stressfrei ausziehen. Das ist die andere Geschichte. Ja, aber aus Bankensicht her ist das erstmal unkritisch. Was herausfordernd sein kann, ist, wenn jetzt die Mieter die Bank nicht für ein Gutachten zum Beispiel reinlässt. Das ist natürlich wichtig, weil, ich sage jetzt mal, 95% aller Banken schicken einen Gutachter raus. Und der guckt sich die Immobilie einmal an. Und das ist dann oft auch entscheidend für die Finanzierung oder für die Auszahlung. Und wenn da es natürlich Herausforderungen gibt, das wäre unglücklich. Aber da wir das ja im Regelfall wissen, kümmern wir uns vorher auch darum und gucken, okay, wie sind die Mieter drauf? Haben wir hier eine Problemstellung oder haben wir keine?
Was in der Regel leichter zu finanzieren, ein vermietetes Objekt, also ein Objekt zur Vermietung als Kapitalanleger, oder für einen Eigennutz, gibt es da Unterschiede, oder ist das?
Also vom Grundsatz her geht eine Bank ja immer davon aus, dass man mit dem, was man selber bewohnt, pfleglicher umgeht als das, wo man selber nicht drin wohnt, sondern nur vermietet hat. Also dementsprechend ist erst völlig pauschal ausgesagt, die selbstgenutzte Immobilie einfacher zu finanzieren als eine Kapitalanlage.
Alles klar. Dann haben wir jetzt einen klaren Überblick darüber, von A bis zum Schluss, welche Schritte zu gehen sind, um eine konkrete Finanzierung zu planen, umzusetzen und am Ende auch ins Objekt oder in den Eigentum des Objektes zu kommen, in die Besitzerfunktion. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Hast du noch einen Punkt, der dir wichtig ist, der dir im Alltag, wo du sagst, okay, das will ich unbedingt noch loswerden, so einen typischen Fall, wo du sagst, okay, das kann man mit ganz einfachen Mitteln besser handhaben.
Ich glaube, was wichtig ist, dass man als zukünftiger Kaufinteressent sich ein Stück weit davon löst, sich auf die billigsten Zinsen zu stürzen oder zu gucken, wo kriege ich das billigste Angebot, sondern wirklich sich aktiv damit zu beschäftigen, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt am Markt. Und das ist das, was wir halt einfach merken, was die Kunden weiterbringt, was auch wirklich Spaß macht, ja, wenn man gemeinsam mit dem Kunden was entwickeln kann. Und das ist ja wie bei mir, ich habe keine Ahnung von Elektro, das heißt, ich muss blind mich darauf verlassen. Wenn der Elektriker mir sagt, so muss das gemacht werden, dann muss ich dem das glauben. Aber es ist ein viel besseres Gefühl, wenn der Elektriker mir die unterschiedlichen Möglichkeiten nochmal zeigt, ohne dass ich das Gefühl habe, der will mir irgendwas aufs Auge drücken. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man sich als Kaufinteressent damit beschäftigt, wie kann die Finanzierung in mein Leben passen? Und nicht, wie kriege ich jetzt die billigste Finanzierung und wie kann ich da mein Leben rund um die Finanzierung bauen? Das ist das, was ich wirklich empfehlen kann. Und die Kollegen, die das halt beruflich machen, sollten auch in der Lage sein, dort die Kunden dementsprechend zu coachen und zu begleiten, dass sie dort den richtigen Weg finden.
Ja, was wir auch manchmal haben, ist so ein bisschen ein Fragezeichen beim Kunden, wenn das aufploppt. Ich bin auf dem Vergleichsportal und da steht irgendein Zins, der nochmal irgendwie 0,2% niedriger ist. Das sind dann die typischen Lockvogelzinsen, die da auf den Portalen drauf sind. Da ist wichtig zu verstehen, dass es nicht in der Regel nicht die Zinsen sind, die am Ende für die Finanzierung dastehen, sondern dass vielleicht für Max Mustermann, der beamtet ist und die Immobilie mit AA plus Energieeffizienzklasse kauft. Genau, und dass die tatsächliche Finanzierung dann hochindividuell ist, je nach Gebäude, je nach persönlicher Situation.
Je mehr ich mir meine Finanzierung zu meiner eigenen mache, je mehr ich verstehe, dass gewisse Gimmicks der Finanzierung einfach dazugehören müssen, damit sie zu meinem Leben passen, desto mehr bin ich von Eyecatcher-Konditionen geschützt und desto mehr bin ich auch von äußeren Einflüssen geschützt, weil das ist ja wie in allen Bereichen so, jeder weiß ja was besser. Und es ist natürlich herausfordernd, wenn man sich mit einem Metier überhaupt gar nicht auskennt. So, und dementsprechend ist es wirklich da entscheidend, dass Kunden sich wirklich Zeit dafür nehmen. Ich meine, wir sprechen hier gegebenenfalls von Jahrzehnten eines Lebens, die beeinflusst werden durch eine Finanzierung. Und dann sollte man sich ja schon die Zeit nehmen und wirklich mal gucken, okay, so schwer ist das nicht. Ich verspreche jedem Käufer, es ist nicht so schwierig, eine Immobilienfinanzierung zu verstehen und auch die Möglichkeiten zu erkennen und auch zu sehen, wo sind die Fallstricke und wo würde man vielleicht auf ein billiges Angebot reinfallen, was hinten raus teurer wird. Aber man muss sich mit beschäftigen und man muss bereit sein, mitzuarbeiten. Wenn man das nicht möchte, dann wird man weiterhin wahrscheinlich irgendwo im Vergleichsportal unterwegs sein und sich die billigste Kondition raussuchen. Aber das ist ja auch eine Entscheidung. So, das ist ja auch okay, wenn ein Kunde sagt, ich will das genauso, dann ist es vielleicht sein persönlicher bester Zins, die billigste Kondition zu suchen. Alles gut.
Ja, alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit. Hab mir wieder einiges
Danke für die
mitgenommen.
Einladung.
Und dir einen schönen, ja, wir haben es jetzt 16 Uhr hier bei uns. Schönen Nachmittag, späten
Bei uns
Nachmittag,
auch.
Schrägstrich Abend. Naja, wenn du den Podcast hörst, ist wahrscheinlich eine andere Uhrzeit.
Ja, vielen Dank.
Alles klar, bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.